Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Lieber Adam, willst du, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in bösen Tagen, bis der Tod euch scheidet? So antworte ja mit Gottes Hilfe. Liebe Gemeinde, kennt ihr diese Worte? Ich habe einfach mal zwei beliebige Namen eingesetzt, Adam und Eva. Jeder, der schon einmal auf einer Hochzeit war, sei es Menschen, die als Eheleute an einer Trauung teilnahmen, sei es als Gast eines Traugottesdienstes, hat diese Worte schon einmal gehört. Über viele Jahrzehnte war diese Traufrage der Standard bei Trauungen, doch heute ist dieser Wortlaut umstritten. Es gibt Dinge, die für moderne Ohren abschreckend ist. Man legt ein Versprechen ab, nicht nur den Partner zu lieben, sondern auch zu ehren. Die Ehe soll nach Gottes Gebot und Verheißung geführt werden. Was soll das heißen? Und dann der Höhepunkt, in guten und in bösen Tagen, bis der Tod euch scheidet. Das kann doch kein moderner Mensch mehr versprechen. Die Lebensentwürfe, so sagt man heute, sind doch heute so unterschiedlich. Aus diesem Grund werde ich heute über den Bibeltext predigen, in dem es um das Eheverständnis Jesu geht. Natürlich könnte ich auch über die Kinder predigen, die im zweiten Teil des Evangeliums angesprochen werden. Aber ich denke, meine Aufgabe als Pfarrer ist allerdings auch über die Dinge zu sprechen, die heute die Gesellschaft anders sieht. Denn in dieser unsicheren Zeit brauchen wir einen Kompass, eine Richtung, wo es langgehen kann. Ich werde heute zum einen über die christliche Lehre zur Ehe sprechen, aber auch über den Punkt, und der ist genauso wichtig, wie gehe ich als Mensch damit um, wenn ich seelische Verletzungen und Schmerz im Bereich Ehe erlebt habe. Wir schauen heute abschnittsweise die Bibelworte an. Erstens, da steht geschrieben, da kamen Pharisäer und fragten ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Damit wollten sie Jesus auf die Probe stellen. Jesus antwortete, was hat euch Mose vorgeschrieben? Da sagten die Pharisäer, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellt und sie wegschickt. Wie so oft kommen Pharisäer auf Jesus zu? Die Bibelworte verraten uns bereits, dass die Pharisäer keine reinen Absichten haben, als sie ihre Fragen stellen. Sie wollen Jesus aufs Glatteis führen. Wir dürfen aber nicht denken, der Gute trifft auf die Bösen. So ist das nicht, absolut nicht. Die Pharisäer stehen moralisch gesehen Jesus sehr, sehr nahe. Nicht nur moralisch, auch theologisch. Die Pharisäer sind die frömmsten ihrer Zeit. Sie lesen die biblischen Schriften und sie nehmen die Gebote Gottes ernst oder versuchen es auch. Doch insgeheim versuchen, weil sie eben auch einfach nur Menschen sind, manche Gebote zu umgehen. Dass sie Gebote nicht leben können, verheimlichen sie zuweilen. Das ist ein allzu menschliches Problem. Ich will mein Gesicht wahren, das ist ihr Wunsch. Und sie fühlen sich anderen, die nicht so, wie sie die Gebote leben, überlegen. Doch Jesus erkennt, bevor sie schon ihre Frage stellen, was sie mit ihrer Frage bezwecken wollen. Darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Diese Frage stellen die Pharisäer. Es ist eine Ja-Nein-Frage. Und die Pharisäer denken, wäre Jesus ein vollmächtiger Lehrer, also der das Gesetz studiert hat, ja, und sich mit den verschiedenen Lehren auseinandergesetzt hat, müsste er sagen, ja, es ist erlaubt, so steht es im Gesetz des Mose. Doch Jesus erkennt ihre Falle. Es geht weiter mit dem Bibeltext. Zweiter Punkt. Jesus erwiderte, nur weil ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt, hat Mose euch dieses Gebot gegeben. Jesus wirft den Pharisäern vor, dass sie ihr Herz verschlossen haben. Kurz gesagt, sie leiden an Hartherzigkeit. Nach Jesus ist ihr Herz so hart wie Stein. Und die Hartherzigkeit geht einher mit Lieblosigkeit. Gott ist gnädig mit seinem Volk, aber das Volk ist untereinander nicht gnädig. Am besten zeigt sich diese Hartherzigkeit durch die Geschichte in Johannes Kapitel 8. Pharisäer brachten eine Ehebrecherin zu Jesus, also wir haben die gleichen Personengruppen hier wieder, außer dass hier noch die Ehebrecherin dazukommt, die auf frischer Tat ertappt wurde. Die Pharisäer meinten, die Frau müsste aufgrund des Gesetzes sterben, gesteinigt werden. Doch Jesus antwortete, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann dauert es nicht lange, es wird alles ruhig und die Pharisäer gehen stumm auseinander, weil sie sich ihrer eigenen Schuld bewusst werden. Sie haben genauso Schuld wie die Ehebrecherin, vielleicht in anderer Form, vielleicht erkennen sie, dass sie auch die Ehe gebrochen haben. Man weiß es nicht, wir erfahren es nicht. Zuvor waren die Pharisäer hartherzig, doch jetzt im Blick auf Gott verändert sich was. Ihr Herz wird weich und reumütig. Jesus gesteht den Pharisäern zu, dass es erlaubt ist, eine Ehe zu scheiden, aber eigentlich ist es nicht im Plan Gottes mit inbegriffen, denn Jesus begründet seinen Gedanken folgendermaßen. Ich komme zum dritten Punkt. Aber vom Anfang der Welt an hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen, deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele, sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Jesus sagt den Pharisäern, schaut doch mal in eure Bibel. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Als Mann und Frau, Adam und Eva. Sie sind das Urbild für jegliches Eheverständnis. Es gibt zwei Geschlechter, nur ein Mann und eine Frau können einen Ehebund eingehen. Sie sollen ein Leben lang zusammenleben. Sie sollen eine dauerhafte, liebende Ergänzung sein. Dies alles ist abgeleitet aus dem ersten Buch der Bibel. Den ersten zwei Kapiteln der Bibel wird uns die vollkommene Schöpfungsordnung gezeigt. Und darin enthalten die Liebesbeziehungen von einem Mann und einer Frau. So hat sich Gott die Welt gedacht. Zu diesem Zeitpunkt war sie sehr gut. Und an diesem Urbild sollen wir uns orientieren. Das ist die Lehre im Judentum und auch im Christentum. Darauf baut unsere christliche Ethik auf. Und warum gibt uns Gott dies als Lebensregel mit? Dürfen wir jetzt keinen Spaß im Leben haben? Ist sozusagen Gott eine Spaßbremse? Will Gott uns alles Fröhliche verbieten? Habe ich als Christ nicht alle Freiheiten? Durch 2000 Jahre hinweg werden solche Fragen gestellt. Wir als Christen müssen uns bewusst machen, an welchen Gott wir glauben und welche Eigenschaften er hat. Der Gott, der sich uns in der Bibel zeigt, ist das absolute Gute, Schöne und Wahre. Und daher möchte dieser Gott nur das Beste für uns. Da ist Gott in diese Welt gekommen. Jesus, Gottes Sohn, hat alles gegeben, dass der Mensch eine Chance hat, mit Gott zu leben. Dafür gab Jesus sogar sein eigenes Leben. Ja, dieser Gott hat nur das Beste für uns im Sinn. Und dieser Gott möchte uns jeglichen Spaß verderben. So könnte man meinen, wenn man sich die ganzen Regeln in der Bibel anschaut. In der Bibel finden wir diese klaren Worte zur Ehe, weil der Sinn dieser Worte folgender ist. Lebst du alles, was du in der Ehe leben solltest, außerhalb der Ehe, wirst du Schmerz und Verletzung in deinem Leben erfahren. In der Bibel wird hier das Bild des einen Fleisches benutzt. Ein Mann und eine Frau werden ein Fleisch und eine Trennung wäre so, als würde man dieses Fleisch auseinanderreißen. Gott möchte das nicht, weil dieser Gott uns gegenüber empathisch ist. Er leidet mit, er fühlt unsere Schmerzen. Das sehen wir in Jesus am Kreuz. Mit den Geboten, die im zwischenmenschlichen Bereich liegen, funktioniert es so nicht. Befolgst du die Gebote, dann liebt dich Gott. So ist es nicht. Diese Lebensregeln gibt Gott uns mit, damit wir nicht unnötig irreversible Verletzungen, also die wir nicht mehr rückgängig machen, können in der Seele erleben. Denn manche seelische Wunden bleiben ein Leben lang. Heute jedoch erleben wir viel mehr Angriffe auf Gottes gute und schöne Ordnung, insbesondere auf das christliche Verständnis von Ehe. Das betrifft zum einen, wie sich die Gesellschaft eine Ehe vorstellt. Momentan wird sogar darüber diskutiert, ob drei oder vier oder mehr Menschen eine solche Lebensgemeinschaft vor dem Gesetz eingehen können. Auch die Kirche ist von solchen Diskussionen nicht frei. Dabei zeigt sich gesellschaftlich, aber auch teils kirchlich, ein Verständnis von Liebe, die mit der eigentlichen Liebe, die wir bei Gott finden, nichts zu tun hat. Was verbindet also eine Frau und einen Mann, die sich vor Gott das Ja-Wort geben? Sind es die Schmetterlinge im Bauch? Ist es die körperliche Anziehung? Ja, es ist allein die Liebe. Das muss man erstmal festhalten. Im Deutschen aber haben wir ein Wort für Liebe. Doch im Griechischen sind es drei. Die Liebe im biblischen Sinne ist die Agape. Bei Jesus zeigt sich diese Liebe in Form von Hingabe. Er gibt sich uns Menschen hin. Er dient uns. Er gibt sogar sein Leben, damit wir leben. Und das ist die wahre und vollkommene Liebe. An dieser Liebe sollen wir uns orientieren. Das ist auch die Liebe, die zwischen die zwei Menschen verbinden sollte, auch wenn ein Ehepartner zum Beispiel stark krank wird oder in dieser Lebensphase Begleitung und Stütze nötig hat. Natürlich zeigt sich auch diese Liebe nicht nur zwischen Mann und Frau in einer Ehe, sondern diese Agape zeigt sich auch zum Beispiel, wenn sich ein Kind um die kranken Eltern kümmert oder der eine Mensch um den anderen Bruder oder Schwester, der sehr krank ist und Begleitung braucht. Aber das ist die besondere Liebe, die von Gott kommt, das ist die Agape. In der Ehe zeigt sich diese Liebe im Dienen. Wie weit geht dieses Dienen? Im Epheserbrief schreibt Paulus dazu, ihr Frauen ordnet euch euren Männern untern wie dem Herrn. Ich weiß, wie bei manchen Frauen steigt jetzt vielleicht der Puls. Aber es geht weiter, daher bitte weiterhören. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. So wie Jesus seiner Gemeinde gedient hat, so sollen die Männer ihren Frauen dienen. Es hat nichts damit zu tun, dass der eine der Chef ist und der andere nicht. Diese Agape ist ein gegenseitiges Dienen und Verbundensein in Jesus, von dem diese Form der Liebe ausgeht. Und wenn wir von Liebe im christlichen Sinne reden, dann ist es immer die Agape. Die anderen Formen der Liebe gehören natürlich auch dazu, auch die körperliche Anziehung, die Schmetterlinge im Bauch, auch die hat Gott geschaffen. Aber dafür sollte laut Jesus nur Platz in der Ehe sein. Nun werde ich noch zwei Punkte ansprechen. Der eine Punkt betrifft die Menschen, die die schmerzlichen Zeiten einer Scheidung erlebt haben und nach all diesen Erlebnissen einen Menschen gefunden haben, mit dem sie zusammenleben möchten. Der andere Punkt betrifft die Menschen, die keinen Ehepartner haben. Zum Thema Scheidung, Wiederheirat. Jesus kennt die Menschen. Er weiß, dass es Trennungen gibt und er fordert von Menschen, dass sie ihre Herzen nicht wie Stein werden lassen. Jesus rät dazu, damit ein Mensch nicht noch mehr Schmerzen und Leid erfährt, nach einer Trennung ohne Partner zu leben, um weitere Schmerzen zu vermeiden. Doch wir wissen aus dem Brief des Paulus, wenn ein Ehepartner zum Beispiel frühzeitig stirbt, dann ist es dem anderen Partner erlaubt, wieder zu heiraten. Und bevor etwas zwischen zwei Menschen gelebt wird, was nicht in die Ehe gehört, sollte man heiraten. Aber nun wieder zum Thema Scheidung, Wiederheirat. Voraussetzung für eine neue Beziehung ist, so würde ich sagen, dass keine eheliche Beziehung zum ersten Partner mehr existiert. Zudem sollte man weiterhin den Anspruch haben, die zweite Ehe so zu führen, dass erst der Tod beide scheidet. Zusätzlich ist ein ganz wichtiger Schritt für diese neue Ehe, was Jesus uns vorlebt, Vergebung. Um innerlich halbwegs mit der letzten Beziehung abzuschließen, sollte ich bereit sein, trotz aller Verletzungen dem Ex-Partner zu vergeben. So würde ich das aus meinem christlichen Verständnis erklären. Jesus aber ist hier moralisch strenger. Aber mir ist wichtig, Menschen nicht zu verurteilen oder hartherzig zu sein. Das ist ja das, was Jesus den Pharisäern vorwirft, auch an mehreren Stellen der Bibel. Aber mir ist wichtig, Menschen nicht zu verurteilen oder hartherzig zu sein. Denn ich bin Sünder, wir alle sind Sünder und wir bedürfen alle der Vergebung. Denn schaue ich auf Jesus, sehe ich einen Gott, der Vergebung und Gnade schenkt für jeden, der auf ihn zukommt und darum bittet. Jesus vergibt dem, der sich zu seiner Schuld bekennt und sie bereut. Diesen Punkt möchte ich jetzt an dieser Stelle abschließen. Der andere Punkt betrifft Menschen, die nicht in einer Ehe leben, entweder weil sie noch zu jung sind oder seit jeher ledig oder verwitwet sind. Im Neuen Testament wird es hoch angesehen, ehelos zu leben, aber es wird nie von allen erwartet. Nach unserem Tod wird es die Einrichtung Ehe so nicht mehr geben. Die Form der Ehe ist auf dieses Leben beschränkt. Ist man sich daher sicher, mit einem Menschen zusammenleben zu wollen, ein Fleisch zu werden, ist die Ehe vorzuziehen. Denn in der Ehe segnet Gott die Beziehung. Zudem ist die Beziehung nach außen geschützt. Nach innen ist es das Versprechen, das sich ein Paar gegenseitig ablegt, sich zu lieben und zu ehren, in guten und in bösen Tagen, bis der Tod sie scheidet. Denn letztlich ist die Ehe ein Bund. Und das Urbild des Bundes ist der Bund zwischen Gott und seinem Volk. Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde die Braut. Ist die Braut geduldig und wartet sie auf ihren Bräutigam, wird bei der Wiederkehr das große Hochzeitsfest gefeiert. Gott verspricht seinem Volk die Treue. Bleiben wir Jesus treu, dann werden wir auf der ewigen Hochzeitsfeier dabei sein. Und diese Treue ist das Vertrauen, das sich ein Paar ein Leben lang vor dem Altar verspricht. Liebe Gemeinde, das war heute in der Predigt kein einfaches Thema. Aber die Frage, wie verhalte ich mich als Christ in dieser Welt, sollte ich mir regelmäßig stellen. Eine große Hilfe ist hierbei immer die Bibel. Wenn dieser ethische Kompass immer wieder gut ausgerichtet ist, wird er uns ans Ziel führen. Denn die große Hochzeitsparty mit Jesus wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.